Vor der Pause haben wir geendet mit dem Titel, der jetzt vor uns steht, prophetischer Überblick mit Segen und Fluch, 5. Mose 28. Es ist ein ganz dramatisches Kapitel. Wenn es in der Synagoge in der jährlichen Lesung drankommt, darf man es nur mit gedämpfter Stimme vortragen. Alle Flüche von Vers 15 bis 68 haben sich in der jüdischen Geschichte so dramatisch erfüllt. Wir haben ja bereits davon gelesen, wegen des Schreckens, den deine Augen sehen werden. Erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. Am Morgen sagst du, wäre es doch Abend, am Abend wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Verfolgt unter allen Völkern der Erde. Der Segen, der beschrieben wird als Folge des Gehorsams gegenüber Gottes Wort, in den Versen 1 bis 14, hat sich erfüllt in der Zeit Josuas. Das war eine goldene Zeit Israels. Auf dem Blatt habe ich verwiesen auf Josua 21, 45 und 23, 14. 21, 45, es fiel kein Wort dahin von allen den guten Worten, welche der Herr zu dem Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Später unter Salomo, da haben wir die höchste Blütezeit Israels. 1. Könige 8, 56 sagt, dass in dieser Zeit all diese guten Worte sich erfüllt haben. Aber auch der Fluch hat sich erfüllt. Ich lese 5. Mose 28, Vers 15, nur der Beginn. Es wird aber geschehen, wenn du nicht der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes. Und so weiter und so fort. In diesen Versen wird unter den aufgezählten Flüchen auch der Fluch des Landverlusts beschrieben. Und zwar dreimal. In Vers 25 am Schluss, und du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Und eine dritte Stelle, Vers 64, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Wenn wir die Geschichte Israels überschauen, da finden wir drei Wegführungen in die Gefangenschaft. Die erste, wie auf dem Blatt angegeben, war die Wegführung der 10 Stämme durch die Assyrer im Jahr 722 vor Christus. Und von da aus haben sich die 10 Stämme zerstreut, sodass man ihre Spuren in der Geschichte zumeist verloren hat. Da hat sich Vers 25 erfüllt. Später, die 2 Stämme im Süden, Juda und Benjamin, blieben zurück. Die wurden aber weggeführt in den Jahren 605 bis 582 vor Christus. In die Gefangenschaft nach Babel. Und das war das Ende des Königtums. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Dann kamen sie aber nach der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück, bauten den 2. Tempel und sollten dem Messias begegnen. Als der Messias gekommen war, wurde er von der Masse verworfen. Und so kam der dritte Fluch, die Wegführung der Juden unter alle Völker. Und das haben wir deutlich, während es in Vers 36 heißt, zu einer Nation führen, heißt es in Vers 64, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich ganz wörtlich erfüllt in einem jahrhundertedauernden Prozess ab dem Jahr 70. Interessant ist aber Folgendes, der Fluch des Gesetzes nennt keine vierte Wegführung. Nur die drei. Und die haben sich alle erfüllt. Keine vierte. Was wir heute sehen ist, eine Unmenge von Juden, das sind Millionen, die seit 1882 zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Ganz entsprechend den Prophezeiungen im Alten Testament, eine Fülle von Prophezeiungen spricht davon. Und das haben wir alles auch in 5. Mose. 5. Mose spricht also über Landverlust, Zerstreuung unter alle Völker. Ich habe noch eine Reihe weiterer Stellen gegeben aus Kapitel 4, 11, 28 und 29. Aber dann von einer Rückkehr ins Land in der Endzeit. Kapitel 4, 29, Vers 27 sagt noch, der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Vers 29, aber ihr werdet von dort den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. In deiner Bedrängnis und wenn alle diese Dinge dich treffen werden am Ende der Tage, wirst du umkehren zu dem Herrn, deinem Gott. Und seiner Stimme gehorchen. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht lassen und dich nicht verderben. Und wird des Bundes deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Also Gott sagt, ich werde Israel nie aufgeben. Auch wenn sie unter die Völker zerstreut sind. Israel kommt zurück. Und da sehen wir, wie die katholische Theologie und auch die alten Reformatoren, die war in dieser Hinsicht falsch, wo man gesagt hat, Israel hat keine Zukunft mehr. Das 5. Buch Mose nennt alle drei Wegführungen und spricht, am Ende der Zeit bringe ich euch zurück ins Land. Und ich denke an den Bund mit Abraham, den Bund mit den Vätern. Das war ein Bund aus Gnade, 1. Mose 15. Das ist schon eindrücklich, auch in Kapitel 30, Vers 3 spricht Mose von der Rückkehr aus allen Völkern, und zwar vergegenwärtigen wir uns das, zu der Zeit, als das Volk am Eingang zum Land stand. Da spricht er bereits von der Rückkehr ins Land. 30,3 oder Vers 1, und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich vertrieben hat, und umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft oder dein Schicksal wenden und sich deiner erbarmen, und er wird dich wiederum sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, zum Beispiel in der USA, so wird der Herr, dein Gott, von dort dich sammeln und von dort dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben. Und du wirst es besitzen. Und er wird dir wohltun und dich mehren über deine Väter hinaus. Das ist schon gewaltig. Also die endgültige Wiederherstellung aus Gnade auf der Grundlage des Abraham-Bundes war in 5. Mose bereits deutlich vorausgesagt. Übrigens, in Hesekiel 37 wird präzisiert, Hesekiel 36, wird präzisiert, dass Gott dieses Volk im unreinen Zustand ins Land zurückführt und dann wird er sie reinigen. Wir haben gelesen in 5. Mose 4, wenn du in der Endzeit, wenn dich diese Dinge treffen werden, und ganz besonders sind ja diese Flüche gekommen in der Nazizeit, aber nicht nur dann, durch alle Jahrhunderte, aber dann ganz besonders schrecklich. Und da sagt der Herr, dass wenn in der Endzeit dich diese Flüche treffen und du umkehrst. Aber Hesekiel 36 präzisiert, das Volk kommt zurück im unreinen Zustand und wird dann in der Not im Land schließlich zur Umkehr kommen. Und in diesem Licht müssen wir die Not Israels auch heute sehen. Gott bringt dieses Volk in eine solche Not, wo sie schließlich keinen Ausweg mehr sehen werden, als durch Gnade allein. Das ist in Gottes Regierungswegen, damit schließlich diese völlige Wende des Schicksals kommen wird und er diesem Volk am Schluss mehr wohltun wird, als er den Vätern wohlgetan hat. Dann kommen wir noch kurz zu dem Lied Moses. Das ist etwas ganz Besonderes. Da hat Mose dem Volk noch ein Lied gelehrt. Und ein ganz besonderer, zu Herzen gehender Vers ist Vers 4, wo es heißt von Gott, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Das ist das Lied Moses. Später im zweiten Tempel, zur Zeit des Herrn Jesus, zur Zeit der Evangelien, hat man das Lied Moses jeweils beim Sabbat-Zusatzmorgen Brandopfer gesungen. Um 9 Uhr. Und dann um 3 Uhr beim Sabbat-Zusatzopfer hat man 2. Mose 15, das Lied des Lammes, gesungen. Johannes sieht in seiner Vision, wie Menschen, die durch die große Drangsal gegangen sein werden, im Himmel sind, im himmlischen Tempel, und was machen sie? Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Johannes verstand sofort, das ist Sabbat. Sabbat im Himmel. Das sind solche, die in der Zukunft durch die größte Drangsal, in die Israel hineinkommt. Das ist noch nicht jetzt. Das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was für Israel kommen wird. Aber das führt dann schließlich zu dieser Umkehr des Überrestes. Aber Johannes sieht diese Überwinder im Himmel und sie singen das Lied Moses. Menschen, die die schlimmste Zeit auf Erden erlebt haben, ohne irgendwelche Bitterkeit gegenüber Gott, singen sie, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das ist in Anspielung an, was ich gelesen habe. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Gottes Treue wird so eindrücklich bezeugt in 5. Mose. Auch wenn das Volk durch Untreue zu Fall kommen wird, in seiner Treue wird er erweisen, dass seine Wege alle gerecht sind. Dass er ein Gott der Treue ist. Nun kommen wir zu einem Strukturvergleich von 5. Mose mit dem Neuen Testament. Wir haben nämlich drei große Teile. Moses macht einen Rückblick auf die Wüstenwanderung, Kapitel 1 bis 4. Dann kommen die Gesetze, die grundsätzliche Lehre, 5 bis 28. Und dann prophetischer Ausblick, 5 bis 27 soll das heißen. Und dann Ausblick 28 bis 34. Beim Rückblick, Teil A, er entspricht A' Ausblick, 28 bis zum Schluss. Da haben wir eigentlich eine Aufteilung von dem das Mose zuerst besonders über das Versagen Israels in der Wüste spricht, Kapitel 1, und dann über den Sieg, Kapitel 2 bis 4. Und beim Ausblick spricht er zuerst über Gericht und schließlich über die kommende Herrlichkeit Israels. So können wir sagen, beim Rückblick, da haben wir eine Verbindung zu den Evangelien, wo zum Beispiel verschiedentlich gezeigt wird, wie die Jünger versagt haben. Was gipfelt in der Verleugnung des Petrus. Aber in der Apostelgeschichte, da finden wir dann den Sieg. Die Jünger, erfüllt mit dem Heiligen Geist, werden völlig verändert, sodass sie ein Leben des Sieges führen. Dann die grundsätzliche Lehre, der Mittelteil, entspricht den Lehrbriefen im Neuen Testament, die 21 Briefe. Und am Schluss der Ausblick, zuerst Gericht, entspricht dem letzten Bibelbuch, die Offenbarung. Kapitel 1 bis 20 beschreibt das Gericht und 21 bis 22 die künftige Herrlichkeit. Also es ist interessant, diese Analogie zu sehen im Aufbau, verglichen mit dem Neuen Testament. Das nächste steht eng in Verbindung. Man hat nämlich in den vergangenen Jahrzehnten hat man viele Dokumente der alten Hethiter studiert. Die Hethiter waren ein großes, mächtiges Militärvolk im Nahen Osten. Ihr Zentrum war in der heutigen Türkei, in Bogatskoi. Dort kann man die Ausgrabungen besuchen. Aber das Hethitische Reich hat sich von der Türkei stark im Nahen Osten ausgeweitet. Sie haben auch Offiziere aus anderen Ländern ausgebildet. Zum Beispiel Uriah in der Armee von David. Das war ein Hethiter. David wusste schon, warum er einen Hethiter in der Armee hatte. Nun, die Hethiter kannte man eigentlich bis Ende 19. Jahrhundert nur aus der Bibel. Und da hat die liberale Theologie gesagt, da sieht man, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Die spricht so oft wie über die Hethiter und die hat es nie gegeben. Wir haben nämlich nie in den von der Bibel unabhängigen Geschichtsbüchern oder in der Archäologie irgendetwas von einem hethitischen Volk gefunden. Ja gut. Und solche, die an Gottes Wort glaubten, die haben einfach gewartet, bis dann Ende 19. Jahrhundert und ganz besonders Anfang 20. Jahrhundert wurden die großen Ausgrabungen gemacht und die hethitische Kultur kam als eine Hochkultur ans Licht. Und da hat man also auch viele Dokumente aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus ausgegraben und hat gesehen, wie die Hethiter viele Vasallenverträge geschlossen haben mit unterworfenen Völkern. Man hat die Form dieser Verträge studiert und dann ist plötzlich ans Licht gekommen, die Struktur, wie die aufgebaut sind, entspricht genau dem Aufbau des fünften Buches Mose. Das fünfte Buch Mose entspricht also den hethitischen Verträgen mit Untergebenen. Und da geht es ja um einen Vertrag, den Gott mit Israel geschlossen hat. Übrigens, die Hethiter werden in den fünf Büchern Mose 29 Mal erwähnt. Ich habe hier in der Fußnote 2 alle Stellen aufgeführt. Also nichts von einem Märchenbuch, sondern die Bibel kannte das hethitische Volk, das übrigens am Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus untergegangen ist. Und damit auch diese Vertragsform. Im ersten Jahrtausend vor Christus kannte man diese hethitische Vertragsform nicht mehr. Aber das fünfte Buch Mose ist nach dieser Vertragsform aufgebaut. Schlussfolgerung: Wenn uns die liberale bibelkritische Theologie sagt, das fünfte Buch Mose sei eine Fälschung aus der Zeit von Josia, 621 vor Christus, dann müssen Sie uns erklären, warum das in einer Vertragsform aufgeschrieben ist, die man damals gar nicht mehr kannte. Also die ganze Struktur des fünften Buches Mose weist hin, dass es ein Buch aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus ist. Und Mose lebte in der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Also wir sehen, wie eine Attacke nach der anderen die man von der bibelkritischen Theologie gegen die Bibel gemacht hat, die musste fallen. Und das ist also etwas sehr Neues. Jetzt hier auf dem Blatt sehen Sie den Aufbau. Diese Verträge hatten zuerst ein Vorwort. Genauso wie in 5. Mose 1, 1 bis 5. Dann gibt es eine geschichtliche Einleitung, wo gewissermaßen zurückgeblickt wird auf die Vorgeschichte der beiden Vertragsparteien. Das entspricht 1 Vers 6 bis 4, 49, wo Mose die vergangene Zeit seit dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung beschreibt. Dann kommen die Vertragsabmachungen. Das entspricht genau den Geboten, die Mose in Kapitel 5 bis 26 aufzählt und vorstellt. Dann folgt in den hethitischen Verträgen Segen und Fluchankündigungen. Wenn man den Vertrag einhält, Segen. Wenn man ihn nicht einhält, Fluch. Und weiter wird dann der Vertragsvollzug gemacht. Das entspricht genau dem, was wir in Kapitel 27 bis 30 finden. Dann gibt es in den hethitischen Abmachungen einen Ausblick. Da werden Maßnahmen getroffen für die Fortsetzung und den Erhalt des Vertrags. Zeugen werden aufgerufen und es wird über die Hinterlegung des Textes gesprochen und über seine periodische öffentliche Lesung. Das entspricht genau, was wir in Kapitel 31 bis 33 haben. Da wird auch Himmel und Erde werden als Zeugen aufgerufen. Kapitel 32, Vers 1. Horcht ihr Himmel, und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Dann weiter haben wir gesehen, das 5. Buch Mose musste bei der Bundeslade hinterlegt werden und alle 7 Jahre öffentlich verlesen. Es geht wirklich im Detail auf. Und da haben wir wieder mal so ein schönes Beispiel. Damals, bis noch vor ein paar Jahrzehnten, haben wir also behauptet, wer noch glaubt, dass das 5. Buch Mose von Mose ist, der ist einfach wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen. Und viele Theologen sagen es heute noch, weil sie das nicht wissen. Echt, das ist ein Problem. Dass das Studium der Theologie oft sehr unabhängig gemacht wird von der Altorientalistik, also von der Archäologie des Nahen Ostens und so weiter. Das ist echt das Problem. Ja gut, es ist einfach so. Und wir müssen einfach sagen, ein schlichter Glaube, der die Bibel so nimmt, wie sie sagt, Mose hat dieses Buch geschrieben, der schützt vor Irrtum. Und man muss manchmal einfach ein bisschen lange warten, bis dann die Wissenschaft auch so weit ist, wie der einfältige Glaube. Jetzt kommen wir zum letzten Kapitel. 5. Mose 34 beschreibt, wie Mose nach Vollendung der Reden auf den Berg Nebo gehen muss, um von dort aus hinüberzuschauen ins verheißene Land. Dieser Berg gegenüber von Jericho ermöglicht bei gutem Wetter einen Blick bis nach Galiläa. Ganz eindrücklich. Vers 1. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüber ist. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Land Gilead bis Dan, und das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum hinteren Meer, das Mittelmeer, und den Süden und den Jordankreis, die Niederung von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, welches ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab, nach dem Mund des Herrn, und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet Peor gegenüber. Und niemand weiß sein Grab bis auf diesen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Und die Kinder Israel beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Es wurden die Tage des Weinens, der Trauer um Mose vollendet. Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten so, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Mose repräsentiert das Gesetz. Er sah also den ganzen Reichtum der Segnungen Gottes im Land. Mit seinen Augen. Und er prophezeite auch über den Messias, das haben wir gesehen. Und so hat das Gesetz Mose eigentlich auf den Messias hingewiesen und auf all die Segnungen, die der Messias einmal bringen würde. Aber das entspricht genau eben dem Namen. Gesetz auf Hebräisch Torah kommt von der Wurzel Hora, den Finger ausstrecken, lehren, weisen, hinweisen. Man kann auch übersetzen wie Martin Buber, Weisung anstatt Gesetz. Und so weist das Gesetz hin auf den Erlöser. Das Gesetz wies also auf Jesus Christus und den Segen in ihm hin. Aber wir haben gelesen, Mose hat das gesehen gegenüber von Jericho, der Stadt, die unter den Fluch kommen sollte. Josua 6. Das erinnert uns an den Fluch des Gesetzes. Galater 3, Vers 10. Das Gesetz bringt den Menschen unter den Fluch Gottes. Dritter Punkt. Mose konnte das Volk nicht in das gesegnete Land bringen. Und das entspricht der neutestamentlichen Lehre, das Gesetz kann niemand retten. Römer 8, Vers 3, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn sandte als Sündopfer. Das Gesetz konnte also nicht den Menschen in den Segen Gottes führen, sondern nur zum Fluch. Aber es wies auf den Retter hin. Mose war auf dem Nebo, dem Gipfel des Pisga. Pisga heißt auf Deutsch Teil, Stück. Hebräer 7, 18 bis 19 erklärt, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Es konnte niemanden retten. Nicht, weil das Gesetz nicht gut war, aber weil das Material nicht gut war. Nicht wahr, wenn Michelangelo aus einem Sandhaufen eine schöne Skulptur machen sollte, das geht nicht, er braucht Granit dazu. Und wenn das Gesetz aus Menschen, die durch und durch verdorben sind, etwas Gutes machen sollte, da geht das nicht. Das Material ist nichts wert. Weil das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Aber Mose hatte Kraft bis zum Ende, haben wir gesehen. Er brauchte keine Brille, wenn es damals eine gegeben hätte. Mit 120 Jahren. Kraft bis zum Ende. Das Neue Testament lehrt in Römer 7, 12 und 14, das Gesetz ist heilig, gerecht, gut und geistlich. Das Gesetz ist göttlich, ist nicht menschlich. Aber nun haben wir gefunden, Moses Nachfolger war Josua. Josua führte das Volk ins Land. Hebräisch Josua, Jehoshua. Die griechischen Übersetzer des Alten Testaments, die Septuaginta, 280 vor Christus, oft zitiert im Neuen Testament, hat das hebräische Wort Jehoshua wiedergegeben mit der Form Jesus. Darum heißt zum Beispiel im griechischen Text Hebräer 4, Vers 8, heißt Josua wörtlich Jesus. Und so weist Josua auf wunderbare Art hin auf Jesus Christus. Also so wie Mose nicht hineinführen konnte, nur Jesus, so hat eben nur der Herr Jesus Christus Menschen durch die Erlösung in den Segen hineinführen können. Zwischen Mose und Josua war eine vollständige Einheit. Wir haben gelesen, Mose hat Josua die Hände aufgestützt, aufgelegt. Es geht also um eine Handaufstützung, Das Gewicht von Mose wurde gewissermaßen auf Josua übertragen. Völlige Harmonie. Und wir haben heute Morgen gelesen, Johannes 5, 46 bis 47, sagt der Herr Jesus, ihr erforscht die Schriften und meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Sie sind es, die von mir zeugen. Moses hat von mir geschrieben. Völlige Harmonie zwischen Christus und dem Gesetz. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, 17, dass er gekommen war, nicht um aufzulösen, sondern in seinem Leben hat er das Gesetz in seiner ganzen Fülle dargestellt. Ich bin gekommen zu erfüllen. Und schließlich haben wir gelesen, dass Mose starb und Gott hat ihn begraben. Und das ist schon ganz außergewöhnlich. Das finden wir nie mehr in der ganzen Bibel, dass Gott einen Menschen begräbt. Warum hat Gott das getan? Weil er wusste, dass die Knochen von Mose, die würden Israel garantiert zum Verhängnis des Götzendienstes werden. Und so hat Gott ihn begraben, sodass niemand Mose finden konnte bis heute. Und in diesem Zusammenhang muss das gesehen werden, die Stelle in Judas 9. Dort schreibt Judas, dass der Satan mit dem Erzengel Michael einen Streit geführt hat um den Leib Moses. Was interessiert sich der Satan für den Leichnam von Mose? Er wollte ihn bekannt machen, um Israel in den Götzendienst zu stürzen. Und Michael, der nach Daniel 12, Vers 1 Fürst ist für Israel, er steht speziell für Israel, hat dagegen gekämpft, dass das nie bekannt werden durfte. Eine Parallele noch, 2. Könige 18, 4, dort wird gesagt, wie in der Königezeit die eherne Schlange von Mose als Götzenbild verehrt worden ist. Und da verstehen wir also, warum Gott Mose mit diesem außergewöhnlichen Grab in Jordanien geehrt hat, aber die jordanische Archäologie wird Mose nie zutage fördern. Ja, dann sind wir damit am Ende angelangt. Und das gibt dann die Brücke zum Buch Josua, der eben hinweist auf Jesus und das Volk in den Segen Gottes hineinführt.